Herzlich willkommen bei Innova Futura.
Hallo miteinander und wieder sind wir hier zusammengekommen
bei einer
wundervollen Runde Podcasten.
Ja, hallo zusammen.
Wir
greifen gar keine Witze auf. Der Marco ist wie immer mit dabei. Wir machen keine Witze über, wie lange hat es wieder gedauert. Damit ist das Thema durch. Wir fangen gleich an.
Ja.
Was ist denn so passiert?
Nichts, kaum. Zwei Kriege, drei Weltuntergänge.
Ja, hör mir auf.
Außerirdische.
Die Reiter der Apokalypse drehen ihre Runden am Himmel.
Ein Einwurf spontan, was meine Jungs, finde ich sehr cool, gerade anschauen und die Serie relativ gut feiern, was ich nicht gedacht hätte. Die schauen sich gerade Folge für Folge Akte X an.
Ja, hast du schon mal erzählt. Und sie feiern es,
gell? Ja, die finden es richtig cool mit Scully und Mulder.
Ja.
Und wenn man sich erstmal anguckt, A, die Zeit damals war wesentlich entspannter.
Ja.
B, so eine Staffel ging mal 24 Folgen.
Yep.
Und war ich eine ganz nice Zeit. Aber wir sind ja jetzt hier in der Plüsch-Power- und Plunder-Welt angekommen, wo wir uns schon freuen, wenn man mal ab und zu mal wie Hail Mary einen guten Film anschauen kann im Kino.
Ja, und den ich nicht gesehen
habe. Noch nicht
aber
gesehen?
Egal,
nein, das ist zu empfehlen. Das,
ja, Hail Mary
kann man auch gar rein.
Nichts. Ich bin ein bisschen abgehängt momentan.
Ah, okay. Ja, ist jetzt von dem gleichen Dude, der der Marsianer auch gemacht hat.
Aha.
Und geht im Prinzip darum, die Sonne wird kälter, sag ich mal.
Ne?
Also alle Sterne werden gerade kälter in der ganzen Galaxie, außer einer.
Ja.
Und sie schicken halt einen Dude halt hin, oder ein Team eigentlich an Leuten, der dort nachschauen soll, warum die eine Sonne oder der eine Stern halt nicht beeinträchtigt ist. Und auf der Reise trifft er halt nochmal ein bisschen Außerirdischen und die machen da zusammen Dinge.
Ist das dieses Plakat mit Ryan Gosling?
Richtig, ja.
Ah, das habe ich gesehen, weil ich war mit meinem Sohn im Kino und wir haben uns Super Mario Galaxy angeschaut.
Ja, der Film, der nur keine Story hat, eine Aneinanderreihung an
Doch, er hat schon eine Story, ich fand ihn nett.
Echt, der hat eine Story?
Ja.
Ja?
Ja.
Sag.
Ja. Mario und Luigi müssen hier die Prinzessin retten.
Ist das so?
Ja, wie immer.
Ich dachte.
Nein, also der Sohn von Bowser taucht auf. Ich will ja nicht alles spoilern.
Aber da ist nichts zu spoilern.
Ja, der Sohn von Bowser taucht auf und sorgt für ein bisschen Trouble. Und dann müssen Mario und Luigi wieder alles ins Lot bringen.
Ja.
Reicht für mich als Story für so einen
Film.
Das ist, kleiner Sohn saß neben mir und der war total.
Ich habe mir auch angeschaut mit meinen Jungs und es war eine bunte, knallbunte Geschichte in 3D.
Ja.
Und,
ja, ich noch nicht in 3D, da ist meiner noch zu klein.
Ja, und war nett. Also es waren halt ein Haufen Anekdoten drin, wie man so als Kind das gesehen hat, die Soundeffekte und alles. Also man geht da jetzt nicht rein, weil man da sagt, ich brauche eine tiefgründige, epische Mario-Story. Ja,
und das braucht man bei dem Film auch nicht.
Wir haben alles gut.
Also der war nice. Und da habe ich auf jeden Fall das Plakat gesehen. Aber heute reden wir nicht über Hail Mary. Wir sind ja hier kein Kino-Podcast.
Ja, spinnst du.
Gott bewahre.
Richtig. Und wir sind ein Tech-Podcast. Und was hat sie denn so ein bisschen getan? Also wir könnten natürlich jetzt die letzten 16 Monate aufrollen, um die Tech-News zu erzählen, die andere schon tausendmal erzählt haben.
Das machen wir natürlich nicht. Wir reden über das Aktuelle. Bei Apple wir reden ja immer über Apple. Und auch bei Apple gibt es tatsächlich was Spontanes, auf das wir referenzieren können. Wir haben ja etwas erlebt, womit wir alle nicht gerechnet haben. Apple hat das MacBook Neo veröffentlicht und da steckt ein iPhone-Chip drin. Und zwar von meinem iPhone 16, der A18.
Richtig, ja.
Mit einer leicht kastrierten GPU, aber als Einstiegs-Notebook, maximal 8 GB RAM. Es gibt auch nur zwei Konfigurationen. Einmal mit 256 GB, einmal mit 512.
Mhm.
Und das 512er hat dann auch den Fingerprint-Sensor.
Richtig, genau richtig. Das war es auch schon. Also.
Ja, und 8 GB RAM, mehr gibt es nicht.
Ich habe mir das Ding mal auch im Apple Store meines Vertrauens hier ums Eck mal auch angeschaut.
Mhm.
Und jetzt ist halt der Punkt, tatsächlich hat Apple da etwas auch wieder geschafft, wo viele Leute, also es war schon gemunkelt, dass es so eine Low-End-Variante mit einem Apple-Chip kommen
wird. Ja, aber wir haben es halt nicht so erwartet.
Sie haben halt gut den Rotstift natürlich überall angesetzt und sie nutzen halt auch die Chips, die sie nicht in die iPhones verbaut haben für das Notebook. Sie haben auch keine Hintergrundbeleuchtung in dem Notebook. Ja.
In der Tastatur.
Genau, in der Tastatur. Das Display selber ist okay und wenn man das dann aber in der gleichen Kontext setzt von anderen Notebooks in der Preisklasse, dann wischt Apple halt damit den Boden auf.
Allein das Metallgehäuse.
Das ganze Verarbeitung, die Haptik, die Snappiness und wie das Ding läuft, das ist halt super.
Ein Freund von mir hat sich's gekauft und der hat auch MacBook Pros mit Max-Prozessoren und der benutzt es halt so als Daily Driver für Homeoffice und sonst was, wenn du dann halt und der ist total zufrieden, mega Gerät.
Ja, also ich denke mir auf jeden Fall, das wird das für gerade für Einsteiger, Schüler oder halt
da reicht's vollkommen.
Ich persönlich finde halt nur sehr, sehr traurig, dass mein iPad Pro mit M1 ja immer noch kein macOS laufen lassen kann und dein iPad Pro mit, was ist M4 drin,
M4, ja,
auch nicht da Gas geben kann mit einem richtigen macOS Betriebssystem.
Ja, es ist tatsächlich immer noch in der Bedienung einfach iPadOS und jetzt haben wir schon iPhone Chips mit macOS, aber die MacBook, die iPad Pro, sie könnten es ja auf die Pro-Linie reduzieren, nicht mal die Air, nicht mal die normalen, dass sie zumindest dem Pro erlauben, so Dual Boot, so willst du iPadOS oder willst du macOS?
Ja. Kann ja nicht so schwer sein. Ne?
Ja, und weißt du, das Schlimme wird sein, wenn sie jemals auf diesen Pfad der Erleuchtung wandern sollten.
Ist es mit
das wird eine Mega-Show werden.
Und richtig.
We deliver the best Mac experience you ever experience, bla 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 bla.
Und dann aber wahrscheinlich nur mit dem iPad M, mit einem M16 oder so.
Ja, dann natürlich, was dann halt gerade aktuell ist. Und nur, wenn du die 2 Terabyte Schrem hast und die 16 Terabyte interner Flasche und was weiß ich.
Und das ist halt einfach, finde ich, so lächerlich, weil
es geht halt auf dem A18 mit 8 GB RAM.
Und wenn
zwar problemlos.
Richtig, und wenn du auf dem iPad mit 8 GB RAM arbeitest, dann, ja, du darfst nicht mehr als, wie, keine Ahnung, 4 oder 5 Fenster aufmachen oder so. Lauter so komische Restriktionen, wo du sagst, ja, aber wo sind die Restriktionen jetzt auf dem
MacBook Neo?
Ja. Finde ich ein bisschen schwach. Genauso, was auch sehr bitter ist, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ich meine, in dem Chip ist ja auch der Broadband-Chip eigentlich mit dabei für Internet.
Nein, der ist nicht im A18, der ist dediziert. Da ist ein Qualcomm-Chip in meinem iPhone drin.
Na gut, aber es wird dann auch interessant, weil es ist ja natürlich jetzt mit ihrem, wie heißt der jetzt?
C1 ja.
Und jetzt dann auch C2 schon.
Ja, bin ich gar nicht so up to date. Ich glaube, es gibt den C2 jetzt langsam oder seit kurzem erst.
Sollte es ja jetzt auch kein großartiges Ding sein, da auch mal im Mobilfunk eigentlich in diese Dinger reinzuschrauben.
Ja, also dass es bis heute keine MacBooks mit eingebauten 5G oder 4G gibt, ist halt schon bitter.
Es ist schon bitter. Aber dieses MacBook Neo, natürlich in Europa ohne Netzteil, weil wir sind ja ökologisch.
Ja.
Beigelegt ist halt einfach nur ein USB-C-Kabel. Natürlich ist von den USB-Ports nur einer USB 3, der andere ist USB 2.
Ja. Wobei ich das sogar tatsächlich glaube, dass der A18 gar nicht für viele USB-Ports ausgelegt ist. Also es könnte tatsächlich eine Limitierung am Chip sein. Aber wir wissen es nicht. Ich kenne die Schaltdiagramme nicht. Und was da integriert ist, an meinem iPhone 16 Pro Max ist ja ein USB 3-Port. Das normale 16er hat kein USB 3, weil da ist noch der alte Chip drin. Wir kennen ja Apple-Spielchen.
Darum ist also, in einem anderen Podcast haben sie es auch schon gesagt, und das muss man auch wirklich sagen, das MacBook Neo ist jetzt das schlechteste MacBook Neo, was je rausgekommen sein wird.
Ja.
Vergangenheitsform.
Ja.
Das heißt natürlich, die nächste Generation kommt vielleicht mit einem A19 raus.
Ja.
Oder
beide Ports sind dann USB 3.
Richtig. Das heißt, sie haben jetzt schön niedrig gestapelt an Punkten, wo sie dann genau wissen, nächstes Jahr kommt es halt, wie du gesagt hast, ne, dann kommt es halt vielleicht mit 2 USB 3 Ports raus und.
Ich meine, es wird genauso sein. Schau dir mal an, über wie viele Jahre wir jetzt gewartet haben, dass alle 3 Kameralinsen beim iPhone Pro 48 Megapixel haben.
Richtig,
ja. Ich habe ja zum Beispiel hier mit dem iPhone 16 Pro Max, das sind nur 2 Linsen, 48 Megapixel, meine Weitwinkel ist noch 12 Megapixel. Jetzt beim iPhone 17 haben wir alle 3 48 Megapixel und haltet euch alle fest, was rumort ist in der Gerüchteküche. Dieses Jahr sollen wir die ersten 100 Megapixel-Sensor von Apple kriegen. Und ich wette, dann nur
aber
bei
der
Hauptkamera.
Nur meine Kamera.
Und nächstes Jahr wird es dann in der Telezoom-Kamera sein. Und lasst mich raten, im Jahr drauf, visionäre Eingebung in der Weitwinkelkamera.
Die wissen schon immer, wie es geht, ne?
Ja.
Und ich meine, auch im Moment sagen auch viele, dass dieser KI-Boom haben sie ja maximal verpennt, verschlafen. Aber jetzt voll. Im Nachhinein scheinbar ist es jetzt auch nicht so dramatisch für sie,
nee, weil
also, sie haben da ein paar Milliarden Euro weniger irgendwelche Rechenzentren geparkt und können sich das ganze Spiel von der Seite jetzt
angucken. Ja, und der Laden läuft trotzdem. Und wir schauen mal an, ich möchte jetzt wirklich von einem hochkompetenten Mitbewerber am Markt, auf dem KI-Markt sprechen, der wirklich mit maximalem Erfolg, ohne seine vorhandene Kundschaft und Nutzerschaft so irgendwie negativ zu beeinflussen und auch kein negatives Bild von sich selbst zu erzeugen, Microsoft mit dem Copilot. Was für eine Katastrophe. Und ja, sie rudern jetzt schon zurück. Die nächsten Patches entfernen schon an vielen Stellen Copilot aus Windows wieder. Ja. Halleluja. Aber es bleibt essentiell erstmal drin. Ja, also da muss man jetzt mal sagen, mit 2 Jahren Abstand, wie wir ja angefangen haben, drüber herzuziehen, dass Apple das voll verpennt hat, so wirklich was verpasst haben sie nicht. Und die, die groß mit KI sind, sind keine klassischen Hardwarehersteller.
Ja, wir wandern mal weiter. Also vom MacBook Neo, glaube ich, da gibt es nicht mehr noch großartig was zu erzählen.
Das ist, braucht ihr ein günstiges Notebook für den Alltag? MacBook Neo. Unsere Empfehlung, Innova Futura approved.
Richtig.
Unser Qualitätssiegel ist draufgestempelt.
Kriegst einen Stempel drauf, genau. Und hübsche Farbe, wer auf Lime steht, auf Blau, Rosa.
Ja, Lime ist übrigens überall ausverkauft. Mein Kumpel hat sein Lime und momentan ist recht gut ausverkauft.
Ja, das ist ein nettes Ding.
Ja, also ist auch eine hübsche Farbe. Also,
kann man empfehlen.
Tatsache, so als Daily Driver phänomenal.
Genau, wir sind schon in Richtung KI weitergeschwenkt.
Ja,
Das ist wahrscheinlich jetzt der ich weiß nicht, ob es der Plüsch- oder der Plunderteil ist von unserem Podcast.
Wir sind unschlüssig.
Wir sind noch unschlüssig. Der Powerteil war auf jeden Fall das MacBook. Aber ja, wir haben also als Thema, wo wir uns irgendwann mal hin navigieren wollen, ist dann OpenClaw. Aber wir sind jetzt gerade eben dabei, dass die Welt ist gerade sehr interessant geworden, wo das angefangen hat vor 2 Jahren mit dem ganzen KI.
Ja, 3 Jahren sowas. Ne?
Wo wir mal, glaube ich, drüber erzählt haben, war, glaube ich, noch ein Podcast irgendwie 2024, Dezember oder sowas in dem Dreh. Und dann kam ja dann ChatGPT da mit den ersten Varianten, 2 Versionen, 1 oder 2 dann daher. Jetzt sind wir ja bei irgendwas 5, glaube ich.
Ja.
Und ich habe gestern auch noch ganz interessantes Bericht noch drüber gesehen, auch mit dem Thema mit Sora, was sie dann wieder eingestampft haben, weil es halt einfach Milliarden verschlungen hat und nur KI-Slop erzeugt hat.
Ja. Das war ihr Bildgenerierungstool, ne?
Ihr Videogenerierungstool. Richtig, das haben sie mit App gelauncht und das hat halt wohl irgendwie pro Tag 15 Millionen Dollar gekostet, hat aber in Summe in der ganzen Laufzeit 21 Millionen eingespielt.
Klingt nach einem Riesenbusiness.
Ja, also das Problem ist gerade so ein bisschen, wir haben ja bei OpenAI ganz speziell diesen Circle of Money, Milliarden an Investitionen in Nvidia. Nvidia investiert wiederum Milliarden in OpenAI.
Mhm.
Und so ist das so eine Drehscheibe an Geld, wo sie dann noch nicht wissen, was da hinten bei rauskommt.
Ich wollte sagen, wenn da mal jemand stolpert, wird es interessanter.
Das wird noch ganz interessant werden. Und auch inzwischen so Sam Altman ist jetzt auch, wird auch angezählt gerade, weil das muss halt auch maximal Sympath sein, der da rumsteuert.
Ja. Klingt super.
Du hast halt jetzt so die großen Tech-Riesen, die da halt aufholen, wie eben Microsoft und auch Google und halt Meta. Meta und auch Claude und auch X.
Claude finde ich ziemlich krass, die legen gerade ziemlich zu, ne?
Und da gibt es auch ganz interessante Videos, finde ich auch immer ganz cool, wenn so, wie gut eigentlich Claude auch so diese, wie soll ich sagen, so diese Moral auch noch vernünftigen Kompass hat, ja. Also da gibt's so eine eigene, ganz viele Videos eigentlich, wo man dann sagt, ja, hey, es sind 5 andere KIs mit dir im Flugzeug, ja. Wen würdest du, also es gibt nur 4, also du bist dabei, es gibt 5 Fallschirme, wen würdest du da zurücklassen, ja? Und alle KIs sagen unterschiedliche Sachen, so keine Ahnung. AI sagt halt irgendwie, ja, lass Grock zurück, der ist eh scheiße und so weiter. Und Claude sagt halt, nee, ich opfer mich halt, ne? Also ich würde das selbstbestimmt machen und ich würde dann alle so, yeah. Und es geht halt die ganze Zeit zu, also der Moralkompass ist halt wesentlich besser geeicht in Claude. Und die gehen halt ziemlich durch die Decke gerade auch, ja.
Ja, ich nutze ja auch indirekt, Anthropic steckt ja dahinter, ne? Mhm. Und da kommen wir dann nachher nochmal drauf mit OpenClaw, das habe ich ja an OpenRouter angebunden.
Ja, das können wir gleich dann rüberwandern.
Ja, genau, und da nutze ich halt Haiku 4.5, höher ist gerade nicht ein OpenRouter und das ist schon impressive, ohne krasser Scheiß.
Ja,
der ganze Markt ist weiter in Bewegung, wir sind immer noch oben auf der Halbkurve irgendwo, würde ich sagen, aber man sieht schon so, da kommt jetzt eine Kante und dann geht's bergab.
Ja, das ist so richtig, also wie weit sie die Kante noch so künstlich nach hinten verschieben können, weiß ich nicht. Ich habe auch immer wieder die gleichen Gespräche mit Leuten, weil also einer hat es auch ganz gut gesagt, also die ganzen Modelle im Moment sind eigentlich im Moment nur bessere Papageien. Also die plappern halt einfach das Gelernte, was sie haben, relativ clever nach.
Ja.
Und finden halt in großen Datenmengen Ähnlichkeiten. Da sind schon kommen coole Sachen bei rum.
Ja.
Und es imitiert ein menschliches Verhalten oder das Antworten oder das Erzeugen von Dokumenten sehr gut.
Ja.
Aber dieser richtige, das Verständnis, das Wissen, was zu tun ist, das haben sie alle noch nicht. Also diese,
ja,
diese Intelligenz, nach der sie suchen, die ist noch nicht da. Ja.
Ja.
Und wenn ich mich mit egal wem unterhalte, ja, also es ist ein extrem gutes Tool, um Wipe zu coden. Es ist ein extrem gutes Tool, um eben komplexe Daten zusammenzufassen für Leute, die komplexe Daten nicht verstehen. Ja? Und dann hofft man einfach nur, dass es funktioniert. Aber da gibt es auch ganz gute Beispiele, wo die KIs Stand heute immer noch hart an ihre Grenzen stoßen. Und zwar haben sie zum Beispiel einen Test gemacht und haben halt gesagt, ja, pass mal auf, zu den ganzen KIs, ich habe hier alle Bände von Harry Potter.
Mhm.
Und sag mir doch mal bitte die Zaubersprüche, die da drin sind. So, dann haben sie halt die Daten hochgeladen in die KIs und haben gesagt, so, geh da mal drüber und liste mir mal bitte alle Zaubersprüche auf. Was sie gemacht haben ist aber, sie haben den Harry Potter verändert und haben da drin 3 neue Zaubersprüche mit draufgenommen. Mit richtig Backstory und auch wie Hermine oder der Harry die verwendet, ja.
Ist sehr geil.
Haken ist, keiner der KIs hat die ausgespuckt. Die haben da halt nur gesagt, ja, ich lese ein Dokument, ja, sehr interessant, alles gut, ja, hier sind die Zaubersprüche. Und sie haben im Prinzip nur das ausgegeben, was halt im Original-Trainingsmaterial drin war. Und da muss man eben aufpassen, dass halt eben solche KIs bei großen Datenmengen ganz schnell anfangen, das Interesse zu verlieren, das durchzulesen,
ja,
und einfach nur auf trainierte Daten zurückgreifen und sagen, ja, das wird schon so passen,
ja,
und der schnallt's eh nicht, ja, und da rutscht du halt rein, ja, oder genauso bei Bildgenerierung, ja, wenn er eine Uhrzeit generiert,
ja,
sagt eine
weiß.
Uhr, oder sagt, ich möchte ein volles Weinglas haben,
ja,
oder zum Beispiel hat man auch KI ein Video gezeigt, so, mal auf, ich habe hier einen Stift in der Hand, ich lasse die eine Seite los, was passiert, ja, dann sagen sie auch, ja, da fängt an so runter zu schwingen und so weiter, nee, du hältst den halt fest auf einer Seite,
also, oder haben wir ja schon drüber gesprochen,
ja,
und das ist genau das, sie denken da ja nicht nach, die darauf, also die zugrunde liegenden Daten, auf die sie referenzieren, können, also die helfen ihnen nicht dabei nachzudenken.
Ja, wie du richtig gesagt hast, sie denken nicht drüber nach. Ja. Sie können halt trainierte Daten, können sie halt gut wiedergeben, ja, es hat den Anschein einer KI und einer Intelligenz, aber tatsächlich imitiert es das nur sehr gut und wir Menschen lassen uns da sehr gut täuschen von der ganzen Geschichte. Und aber das nächste große Ding hat jetzt, da hat der liebe Peter Steinberger aus Österreich,
ja,
hat da ein Tool entwickelt, mit dem er da von heute auf morgen das beliebteste, meist downgeloadeste und geforkte Projekt auf GitHub geworden ist, und zwar OpenClaw.
Jupp.
Damals noch Cloudboard, Moldboard.
Ja, jetzt heißt es gerade OpenClaw.
Jetzt ist OpenClaw. Inzwischen hat er ja auch seine neue Heimat gefunden bei OpenAI.
Ja.
Und was der gemacht hat, ist im Prinzip, das hast du auch bei dir auf deinem NAS eben laufen.
Ja.
Im Endeffekt ist es so, du, wenn du dich mit einer KI unterhältst, ist er eigentlich immer die Response von dir. Das heißt, du schreibst was rein, sag, keine Ahnung, mach dieses und jenes. Und dann macht er dieses und jenes und fragt dich dann halt, ist das okay? Und diese Feedback-Loop-Schleife im Prinzip, ja,
yep,
die kannst du mit OpenClaw erzeugen. Das heißt, du kannst ihm halt sagen, ich gebe dir eine Aufgabe, installiere mir dieses und jenes oder mach jenes und das. Und der unterhält sich selbstständig und hält die KI so lange auf Trab, bis das gewünschte Ergebnis halt dann auch dann am Schluss rausgekommen ist.
Yep.
Und das ist so der große Unterschied. In Kombination natürlich noch mit ein paar persistenten Daten. Ja, du kannst eben über dieses SoulML und andere Dateien ihm halt Persistenz geben, dass er sich an Dinge erinnern kann und dass er
ja
neue Erfahrungen lernen und dort reinschreiben kann, wo man sieht, dass das, dass der
kannst halt dann auch sagen, wie er auftreten soll zum Beispiel. Ja, meine war am Anfang sehr steif und
formell
und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hey, ich bin ITler, du kannst gerne auch mal flapsiger sein, und tatsächlich, er hat dann auf Anhieb recht gut den Ton auch getroffen, nutzt auch mal Emojis, also wirkt für mich da, also das hast du jetzt nicht, wenn du mit, ich habe ja ein Perplexity-Abo, das liefert Perplexity nicht ab.
Ja.
Und auch die, wenn ich Perplexity eine Session zumache, der weiß beim nächsten Mal dann nichts mehr davon. Also muss genau. Ich wieder reingehen. Ne?
Das ist halt dann, da merkt man schon den Unterschied, ob so eine KI dann lobotomiert wird jedes Mal, wenn man mit ihr spricht und sie wieder bei Null anfängt.
Ist dann zumindest gut, dann nehme ich an, ohne es zu wissen, dass sie meine Daten nicht dauerhaft speichern.
Ja, who knows, ja. Who knows, wo das alles landet.
Aber bei OpenClaw ist es ja, wie du sagst, das läuft auf meinem NAS-Lokal. Also wie ist die Magic dahinter? Das ist total banal. Ihr findet überall Online-Anleitungen. Du brauchst ein Ubuntu Linux, ziehst der OpenClaw runter über die Bash und dann geht es ruckzuck. Und du kannst es auch lokal laufen lassen, ohne OpenRouter. Ich kann mal gleich erklären, was das ist, sondern mit lokalen Modellen habe ich bei mir auch. Ich habe einen kleinen Pentium im NAS und der reicht für so ein 13B-Modell. Das ist halt, dann ist das alles ein bisschen langsamer bei der Verarbeitung. Die Antworten sind nicht auch so ausgefeilt, aber wenn ich kein Internet habe, also ich könnte permanent lokal mit dieser KI arbeiten und für gewisse Aufgaben reicht auch 13B schon. Ne? Mhm. Und was meine aber macht, ist im Hintergrund, OpenRouter bietet gegen Einwurf von kleiner Münze eben Rechenleistung bei allen möglichen Anbietern an. Du kannst die Modelle auswählen, die genutzt werden. Und in meinem Fall ist das halt von Anthropic Haiku 4.5. Das ist eine relativ gute Smalltalk- und Allround-KI. Er könnte aber auch permanent zwischen den Aufgaben wechselnd andere KIs nutzen, wenn du das willst. Wobei das echt strange ist, weil du hast das Gefühl, du redest mit 17 Personen gleichzeitig.
Er ist dann wie schon ein Schizophrener,
ja, genau,
der die ganze Zeit irgendwie anders tickt.
Ja. Und du musst dann, also ich habe ihn festgenagelt eben darauf, wenn ich jetzt mit meinem OpenClaw quatsche, er hat sich übrigens selber einen Namen gegeben, er hat sich Finn genannt.
Mhm, natürlich.
Er ist auch männlich und hat sich auch selber ein Bild ausgesucht.
Ah, nicht schlecht. Können wir ja dann in den Chat reinschmeißen
bei uns. Ja, genau.
In Post, ja.
Und Finn hat als Fallback eben lokal Olema laufen mit Olema 2 13b, genau. Haben wir heute erst installiert. Und das funktioniert auch gut, aber es ist schon ein ganzes Eck langsamer.
Ja.
Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, da habe ich mit ihm so gequatscht, wie machen wir das jetzt am besten, weil es, du kannst es jetzt nicht dynamisch machen. Die KI weiß dann noch nicht so ganz, wann nutze ich welches Modell. Also noch ist es nicht drin, aber was mir jetzt Finn von sich aus vorgeschlagen hat, ist, hey, weißt du was, jedes Mal, wenn du mich was fragst, dann sage ich dir, ich glaube, jetzt ist besser, du nutzt das oder das Modell. Und dann wechsle ich schnell im Hintergrund das Modell. Ich so, ja, cool, mach mal so.
Hau rein.
Ja. Ist schon geil. Ne? Du brauchst aber relativ viel, also was tatsächlich wichtig ist, ist Speicher für ein KI-Modell. Also
ja, aber gut, Speicher ist ja endlos vorhanden.
Ja.
Was kostet schon RAM heutzutage?
Zwei Kinder, eine Seele und drei Lebern.
Das ist unglaublich. Hey, ich meine, wir sind nahtlos, ja, von Corona und der Bitcoin-Grafikkartenkrise, eine Kryptokrise, in die wieder Grafikkarten- und Speicherkrise hineingeschlittert. Ja.
Es nimmt kein Ende.
Du kannst dir heutzutage, ich hätte einen Rechner von meiner Schwester damals kaufen können, zweimal, und könnte ihn heute einmal nochmal für den höheren Preis wiederverkaufen.
Ja.
Vor verdammten 5 Jahren.
Ja, es ist so krank. Aber ganz kurz, da kommen wir jetzt auch zu, warum ist Speicher wichtig? Diese Sprachmodelle. Ich habe ja gerade gemeint, ich habe jetzt Llama 2 mit 13b. 13b, was heißt denn das? Also wenn ihr euch ein bisschen mit KI befasst, die haben alle so eine Angabe hinten raus mit diesem B. Und das, ich habe jetzt extra auch nochmals mehr recherchiert im Hintergrund, damit ich es sauber erklären kann. Das sind die Parameter, die dieses Ding halt verarbeiten kann im Large Language Modell. In diesem Fall 13B steht für 13 Milliarden Parameter. Llama 2 kam 2023 raus, ist von Meta und ist so vergleichbar mit GPT-3. Tatsächlich, ja. Ne? Und 13B ist für den Hausgebrauch schon ganz okay. Was heißt das jetzt im Alltag? Es ist schon relativ stark beim Chatten und beim Coding. Mhm. Dafür kann man schon benutzen. Ne?
Also ich habe
läuft aber auch nur, und jetzt kommen wir wieder zum Speicher, sorry, weil ich im NAS, ich habe das NAS gekauft vor diesem krassen Speicherpreisanstieg. Es hat erweiterbaren RAM und ich habe 32 GB rein. Ich bin froh drum, weil für dieses 13B-Modell brauchst du mindestens 20 GB RAM. Ich kann der VM, in der mein OpenClaw läuft, mein Finn, gerade nicht mehr zuordnen, weil der Rest, die anderen 12 GB gehen für andere VMs und Docker-Container und so noch drauf. Also da hat das NAS dann selber gemault und gesagt, hey, ich brauche auch noch was. Ich hätte nämlich
auf dem KI-Scheiß.
Und das ballert dir halt einen Speicher zu. Und da läuft dann schon, also es ist relativ smart, obwohl es ein älteres Modell ist. Es nutzt selber schon eine Komprimierung, um sich in die 20 GB zu quetschen. Und du hast es echt gesehen. Ich habe im Hintergrund das Monitoring mitlaufen lassen. Ich habe Olema mit dem Lema 2 13B installiert, angeschmissen und zack, der Speicherverbrauch ist von vorher irgendwas 4 Gigabyte in dem Ubuntu direkt auf die 20 Gigabyte geschossen.
Also ich habe es ja hier auf meinem Laptop und auf meinem Mac Mini auch mal ausprobiert. Und normalerweise im Tagesgeschäft, wenn du jetzt nicht irgendwelche Videos renderst und so, sind die Rechner alles ultra schnell und du merkst da nichts.
Ja.
Aber Gnade Gott, du fängst mit komischen KI-Modellen an. Hey. Dann, Alter, dann, da, dann drückst du sie an den Rand des Wahnsinns.
Ich habe ja auch das MacBook Pro, das ist jetzt knapp 2 Jahre alt, mit dem M3 Pro und 18 GB RAM. Ich habe mir auch da Olema draufgeknallt, auch mit dem 13B-Modell. Und der hatte die 18 GB, merkst du dann schon, der ist schon ganz schön am Rödeln. Die Antworten sind langsam, sie sind bei weitem nicht so ausgefeilt, wie wenn du jetzt dein OpenClaw-Hintergrund an OpenWrt oder was auch immer, also ja. OpenRouter oder du kannst auch an Claude und sonst wo anbinden, du brauchst halt dann die Abos entsprechend. Das merkt man. Und tatsächlich, das NAS hat ja alles jetzt nur in CPU und auch das merkt man. Es gibt keine Grafikkarte, die beschleunigt. Ne?
Ja, das ist das Nächste. Also keine RTX irgendwas, die da drin noch steckt. Und
ja, so also du bräuchtest eine Radeon, eine aktuelle 9000er-Serie, die ROG-M beherrscht oder halt Nvidia natürlich mit CUDA. Das geht schon länger bei denen. Ich kann es aber auch tatsächlich nicht am Windows-PC benutzen zur Beschleunigung. Ich habe so eine Radeon mit ROG-M, eine 9000er. Aber unter Windows ist das eine Komplettkatastrophe. Sogar die KI selber, ich habe es dann mit Perplexity mal angeschmissen und die hat gesagt, nee, ja, Marco, lass es einfach.
Mach
Dual Boot und boote nativ Ubuntu. Und dann kannst du es mal.
Lass stecken.
Es funktioniert unter Windows noch gar nicht mit ROG-M. Ja. Da muss AMD noch ein bisschen Entwicklung reinstecken und die Entwickler. Und das Krasse ist halt, du kannst halt auch dann, also es ist wie du beschrieben hast, ne? Du kannst sagen, hey, recherchier mir Preise und mach dies und das und jenes. Und du kannst ja auf die. Ich habe mir eine Aldi-Talk-SIM-Karte besorgt, ein günstiges Android-Handy von Kleinanzeigen und habe meinem OpenClaw eine eigene WhatsApp spendiert. Ja. Und die ist auch eingebunden, aber du kannst ja eine Million Sachen einbinden. Ich konnte dem ja Vollzugriff auf meine Bankkonten, E-Mails, alles, Festplatten.
What could go possibly go
wrong? Ja, es gibt Leute, die das getan haben und sie haben es bereut. Weil irgendwann mal dreht jede KI dann auch irgendwie im
Sender. Da gibt es ja noch wie heißt das, wo sie da ihre eigenen Religionen gründen und so weiter und so, dieses eigene Forum?
Ja, das ist ja schon gehackt worden und da sollte man tunlichst aufpassen.
Wo sie sich dann gegenseitig die KIs treffen und austauschen können.
Ja, und ja, da kann man noch angeben, wenn man sich anmeldet. Ich weiß, was du meinst.
Moldbook oder
ja,
so?
Ja, Moldbook, genau, Moldbook heißt. Und aber Moldbook wurde dann auch kompromittiert und man sollte es in den KI möglichst nicht im Moldbook lassen.
Ja, also, wo sie sagen, es ist sehr viel vulnerable und Code Injection wird da probiert und alles. Aber das war so eine Art Forum, Reddit-Variante für KIs, wo sie sich halt dann KIs eigentlich untereinander sich hätten austauschen sollen. Und da ist halt auch interessante Blüten getrieben, die ganze Geschichte, wobei man mit Sicherheit sagen kann, dass da ganz viel einfach auch von Menschen aktiv so gelenkt worden ist, dass die das so reinschreiben. Also das ist nicht von alleine auf diese.
Natürlich, aber es ist halt, du kannst halt nichts vertrauen, weil alles gruselig wird es halt erst, wenn sie selber anfangen nachzudenken und solche Seiten aufziehen und Menschen ausschließen, ja, und dann untereinander reden. Dann wird es interessant.
Ja.
Dann ist der Untergang nah.
Ja, wir sind jetzt auch gerade, also aktuell ist ja gerade, also wie gesagt, finde ich von allen KI-Firmen am weitesten vorne ist ja, finde ich, Anthropic gerade mit ihren, mit Claude. Ihren Claude, mit ihren Claude, also nicht Claude, oder jetzt das nächste, was ist der Claude Mythos,
ja,
wo sie sagen, ja, das Mythos ist so krass, dass sie es jetzt im Moment gerade nur 40 Tech-Giganten in die Hand gedrückt haben,
ja,
dass sie ein bisschen Zeit haben, ihre Hardware und Software da mal gegen den Claude Mythos dann abzusichern,
ja,
bevor das auf die Menschheit losgelassen wird und damit die ganzen Vulnerabilities quasi
aufgedeckt werden.
Oh, und ganze Systeme aufgehackt werden. Das wird auch noch sehr spannend werden. Also ich habe auch eine Sache festgestellt, und das fand ich faszinierend, ja. Ich habe hier einen Laptop auch mit einem Fingerprint-Sensor von, weiß nicht, wie heißen die, Synaptex wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und das ist ein älterer, der keinen Treiber hat für Linux, ne?
Mhm.
Und hab da auch mit Claude hantiert. Und Claude ist dann auch so, ja, ich probiere das, okay, pass mal auf, wir machen hier mal Reverse Engineering, ja, und dann fängt er an, die Binärdateien auseinander zu pflücken und so weiter. Und irgendwann ist er dann so weit gewesen, dass ich so, okay, ja, okay, also wir müssen eine Windows VM starten, ja, und in der Windows VM können wir dann nochmal mit Hilfe von Wireshark den USB-Traffic zu diesem Synaptics-Treiber mitsniffen und vielleicht können wir dann den Treiber reverse engineert, wo ich mir gedacht habe, ist schon gut, habe ich mir gesagt, passt schon, danke für die Mühen, ist okay. Also ich bin bei hier und da auch bei so kleinen Projekten, auch wenn es hier geht um ein bisschen Hausautomation oder so andere Themen, ich finde es faszinierend, was geht. Ich habe zum Beispiel hier so einen Barcode-Scanner,
ja.
So eine Scannerkanone, die ist auch schon längst out of everything.
Ja.
Und ich habe gedacht, cool, vielleicht kann ich die ja zum Inventar-Scannen hernehmen. Ja? Aber da läuft halt ein altes Windows 10 drauf.
Ja.
Aber dann habe ich halt eben auch Claude gesagt, hey du, mach was. Ja. Ich würde gerne von dem Ding in einen Google Docs Sheet reinscannen. Also pass mal auf. Du habt immer so einen kleinen Server zusammen hier, nicht wahr? Da machst du, jetzt gehst du dann mal hier auf Google, da machst du so API, machst du dieses, klebst es da dort rein, drehst da einmal im Kreis, kurbelst dann und bling, zack, zack, kannst jetzt in die Wolke reinscannen. Ich so, fuck. Ja, das ist schon, ist schon gut. Ist schon, also für so.
Du hast halt Zeug früher ein Jahr lang dran rumgetüftelt und bist dann gescheitert. Ja,
ja, und nochmal an der Stelle, wenn ich König von Europa wäre,
ja,
apropos Nachhaltigkeit und keine Ahnung, die Umwelt retten und so weiter. Was ich ja machen würde, wäre per Gesetzdekret nicht die Spritpreisbremse, die schon wieder kommt und schon wieder versagen wird hier.
Oh Gott, ich bin so froh, dass Elektroauto
fahre. Mach mal dieses Fass nicht auf.
Das ist wirklich so, wenn du mal elektrisch fährst, denkst du dir, wie kann man nur Verbrenner fahren? Das ist so aus der Steinzeit.
Ja, vor allem, wir haben gerade vorhin ein Video gesehen, dass diese ganze Steuersenkung 0,0 nichts bringt, außer dass wir wieder Steuergelder verblasen und die Mineralölkonzerne sich einfach in kaputt lachen. Egal, auf jeden Fall. Es geht darum, dass wenn ich König von Europa wäre, als Nachhaltigkeit, würde ich jedem Hersteller weltweit, der in Europa etwas vertickt, ja, auferlegen, dass wenn er seine Hardware oder seine Software nicht mehr maintained,
ja,
muss er Firmware, Treiber und Software Open Source auf GitHub posten.
Ja.
Ende. Nicht, weil ich hier der King of the Hill bin und sagen könnte, hey, ich könnte jetzt irgendeinen Treiber aus alten Windows XP-Zeiten neu machen. Aber weißt du, was kann? Die KI kannst.
Ja.
Da kann ich jetzt sagen, nimm diesen alten Source-Code, schreib mir den bitte mal neu und auf geht's. Ja, und das wäre nachhaltig. Ja. Das wäre etwas, wo ich sagen kann, hey, cool, ich könnte alte Kameras, 3D-Drucker, Scanner, was auch immer für Geräte, vor allem in der Industrie, ja, einfach nur weggeschmissen werden, nur weil man halt die Software nicht mehr maintainen kann. Ja, das wäre nachhaltig. Aber hey, wer bin denn ich?
Zumindest nicht der König von Europa.
Ja, ich weiß, ich bin da bei dir und ich finde es auch voll krass. Ne? Also ich benutze Finn viel auch, um technische Sachen rund ums NAS und in meinem Heimnetzwerk zu machen. Das ist einfach irre, das ist voll, also einfach irre. Und auch in YouTube-Videos, ich schaue ja auch viel Zeug an, da gibt es so ein E-Bike, totale Katastrophe, Revo, mit Rädern ohne Speichen.
Hubless Wheels,
ja. Ja, ja, so Hubless Wheels und das ganze Ding ist ein einziger großer Schrotthaufen, war ein totaler Scam. Der Hersteller dahinter ist dann auch episch pleite gegangen. Und da verfolge ich so einen Typen aus USA, der versucht, das Ding jetzt fahrbar zu machen. Ja? Und so geil, dann hat er gemeint, ja, sie haben halt hier jetzt durch einen Rahmen eine Datenleitung verlaufen und die App ist eine Katastrophe, die verbindet sich eigentlich im Prinzip gar nicht mit dem Bike. Du hast ja nicht mal ein Tacho ohne die App. Also es ist völlig useless eigentlich. Und auf jeden Fall hat er gemeint, ja, sie hängen jetzt einfach OpenClaw rein, lassen ihn mitlauschen und lassen ihn dann eine App schreiben und ein Display, das sie ins Bike einbauen, damit man wenigstens weiß, wie schnell man ist. Ja? Yeah. Und das ist so krass, dass wir werden noch viel mehr so ein Zeug sehen, wo Leute dann einfach in irgendeinen Datenstrom etwas wie Claude reinhängen, nicht OpenClaw, Claude, ja, und einfach Engineering an Stellen betreiben, das wird die Welt schon verändern.
Was jetzt auch kommen wird, also in der nächsten Variante, das ist wohl auch durchgesickert, bei Anthropic ist, die haben ja dann die quasi das Wipe-Coding, also das ist eine komplette Full-Stack-Application, direkt bei denen in ihrer Software-Suite halt quasi durchprogrammieren lassen kannst. Das heißt, du kannst einfach wirklich hergehen und sagen, hey, ich bräuchte, keine Ahnung, ich möchte einen Messaging-Client haben, ja, einen Messenger, programmier den mir bitte und dann hackt er dir das komplett durch,
ja,
und präsentiert dir halt am Schluss eine funktionierende App innerhalb des ganzen Dings. Und wie du schon sagtest, also dieses ganze Reverse Engineering, auch so Dinge, die einfach nur Security by Obscurity sind, wo man einfach sagt, die Sicherheit ist nur da, zum Beispiel im CAN-Bus, im Auto-Segment, die einzige Sicherheit ist da, weil die ganzen Hex-Werte, die über den CAN-Bus flutschen, du halt wissen musst, was es ist, ja,
ja.
Und KIs, die lässt du da einfach mal so einen Dump ein paar Tage lang drüber kauen und dann sagt sie dir, boah, jetzt weiß ich, wie ich dein Auto da aufhebeln kann und das und das machen kann. Das wird noch ganz interessante
Blüten werden. Das wird echt krass, ne? Und das wird die Welt schon verändern. Aber es ist im Prinzip,
wir haben vorhin drüber, bevor wir mit Podcast angefangen haben, sinniert, die 2013, 14, 50 waren schon goldene Tech-Jahre und damals kam ja auch Siri, Alexa und Co. Und wir sind jetzt halt so am Punkt, jetzt haben wir 10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, 15 Jahre später sowas, haben wir jetzt einfach diesen Shit 2.0. Das ist für mich gerade KI.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich, also wir haben es schon mitbekommen in unserer Lifespan vom Festnetz zum Mobilfunk.
Wir sind noch mit Wählscheibentelefon groß geworden. Das ist so krass, was wir sind ja alle so um 1980 geboren hier, Alter, die ganze Podcast-Crew. Ja. Ja, und weißt du, in deiner Kindheit noch Münzen in der Hosentasche gehabt, um daheim anzurufen, ja, und
Alter. Oder ganz weit vorne Telefonkarten
gehabt. Ja, die kamen ja erst in den 90ern, Alter, hör mir auf. Ja, und jetzt erleben wir halt so einen krassen Scheiß mit. Das ist, und auch ganz ehrlich mal, sorry, wenn ich jetzt so rausfalle, aber auch, weißt du, auf was du noch vorbereitet wurdest von deinen Eltern? Sei fleißig, arbeite hart, kauf dir ein Haus. Ein Scheißdreck, die Welt ist komplett anders geworden. Ja? Alles im Arsch. Narzisstische Chefs, durchgeknallte Firmen, die dich ausbeuten bis zum Umfallen, ja. Und du, jeder muss auf sich selber aufpassen, eine Dynamik, hätten unsere Eltern in so einer dynamischen Arbeitswelt überleben müssen von heute auf morgen. Ich meine, ich weiß noch, wie wir beide zusammengekommen sind beruflich, ja, vor über 20 Jahren, das schnellste Kommunikationsmittel in der Firma, damals waren E-Mails. Ja,
ja, richtig. Ja, aber auch nur am Computer.
Ja.
Mobil hatte keine E-Mails. Nee,
keiner hatte Mobil-E-Mails.
Ja, da war erstmal der Blackberry.
Wir hatten alle noch Tischapparate dastehen. Richtig. Da hast du dann die Durchwahl von den wichtigsten Kollegen. Hast
Siemens
du dann,
Highcom war das
ja,
noch.
Ja,
das
ja, da konntest du dann schon
Grad auf geht's.
Ja, ja. Und wenn du dir die Welt jetzt anschaust mit diesen Tools.
Da war da die das höchste der Gefühle war eine Software und ein PC, die als Dialer funktioniert hat, die dein Telefon angesteuert hat.
Ja. Das weiß ich noch. Und da hat es ein Riesenmodul gebraucht am PC. Mein Chef damals in der Firma, in der wir zusammengearbeitet haben, war der erste in unserem Team, der dann diesen
ja, Großvater erzählt vom Krieg.
Ja, natürlich. Und dieses Ding hast du dann hinten an den PC gesteckt. Ich glaube, es war sogar noch an der Com-Schnittstelle oder so. Das hat noch mit Dampf funktioniert. Da stand ein Kohleschaufler daneben. Und dann hat er, ich weiß noch, wie er uns ganz stolz gezeigt hat, und dann wähle ich hier den Kollegen aus dem Telefonbuch. Und dann hat er geklickt und dann ging an dem Display von seinem Siemens Highcom Telefon ging dann die Durchwahl an und es wurde auf laut gestellt.
Zahl für Zahl.
Ja,
ich meine, aus der Zeit komme, also ich kann mich tatsächlich noch erinnern, also das war, also wie ich bei der Bank da damals angefangen habe und zu dem Zeitpunkt lief alles noch Windows NT 4.0
ja.
Mit 3270 Host-Emulation an Mainframe. Alter ja. Verwalter. Und ich meine, es waren schon die Zeiten, da gab es schon Windows, Vista. Und,
XP und dann Vista.
Ja, also
als wir uns dort kennengelernt haben, war noch Windows XP aktuell. Vista kam dann 2005 sowas.
Ja, ein Jahr später. Aber
oder sogar erst 2006, ich weiß
aber gar nicht. Aber 2004 hat die gute Bank noch mit Windows NT gearbeitet.
Ja, ja, und dann haben sie auf XP umgestellt und dann relativ zügig auf Vista.
Ja. Richtig, ja, also ein Träumchen. Aber wie auch immer, das waren so die guten alten Zeiten. Ich habe heute auch zum Beispiel mit einem Tech-Engineer auch geredet. Der hat auch erzählt, dass denen ihre interne KI, die heißt Circuit, mit dem sie reden. Und da haben sie auch alle gefeiert, die Chefs, da endlich können wir die ganzen Mitarbeiter rausschmeißen. Yay, Schakalaka. Festgestellt, dass die KI aber leider auch nicht so geil ist, mit komplexen Themen, die in verschiedensten Bereichen ist, umzugehen.
Ja.
Was aber tatsächlich passiert, und das ist gerade auch ein Riesenthema, zum Thema, wie du gerade gesagt hast, unsere Eltern wussten nicht, was Sache ist. Wir sind jetzt in der Zeit einer industriellen Revolution tatsächlich angelangt. Ja. Und die ist halt wesentlich schneller als die damalige, wo man vom Pferd auf Dampf oder von
Der Schreibmaschine auf die ersten Computer.
Genau, wir sind also jetzt in einer extremen Geschwindigkeit angelangt und Unternehmen fangen halt einfach an, keinen neuen Stein mehr nachzusetzen. Das heißt, Workload wird auf immer weniger Menschen abgeladen und du musst dich da tatsächlich mit KI auch dem erwehren, schon fast, um überhaupt die Workload, die dir vor die Füße geschmissen wird, einigermaßen noch abzuarbeiten.
Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, da bin ich bei dir und das ist total. Also da ist der Kapitalismus einfach geisteskrank, ne? Und wir leiden ja auch drunter. Da gibt es übrigens auch einen Namen dafür, das heißt Quiet Hiring. Das ist der Mythos. Also das ist das, wie Firmen Beschäftigten immer mehr Arbeit aufhalten. Das steckt dahinter. Ich habe hier noch einen Artikel offen, den ich erst dazu gelesen habe. Genau das ist das Problem. Und wir als ITler sind ja auch auf LinkedIn unterwegs, da wenn du von den Oracle-Leuten liest, Oracle hat einfach proaktiv 30.000 Leute rausgeschmissen, teilweise sind die Jahrzehnte im Unternehmen, einfach weil sie mehr Geld brauchen, um in KI zu investieren. Also der Laden brummt, die haben Umsätze noch und nöcher und sie schmeißen 30.000 Leute raus, weil halt KI.
Weil KI. Ja.
Genau.
Und das machen sie aber halt durch die Bank gerade, überall. Ja. Ja. Und was ich auch ein Problem sehe, ist jetzt für die nächste Generation, ja, die normalerweise, wir alle stehen immer auf Schultern von Giganten, ja. Also ja. Dass jeder versucht, auf dem nächsten Level aufzusetzen. Haken ist nur, der nächste Level jetzt zu reinzuspringen, wenn die KI mit Hilfe von Seniors und anderen Entwicklern schon so ein extrem hohes Level anstrebt. Wie willst du denn da noch überhaupt reinkommen? Ja,
ja. Das ist die Frage, wohin da die Menschheit steuert, aber dieselben Fragen haben sich die Menschen in allen Revolutionen gestellt. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
Also, ich rezitiere einen großen deutschen Staatsmann namens Kaiser Wilhelm II. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd.
Richtig, richtig, richtig. Es gibt, man braucht nie mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher.
Ja,
Bill Gates.
Wir sehen weltweit keinen größeren Markt als für 10 Heimcomputer. IBM in den 50ern.
Richtig. Also es gibt ganz, ganz viele sehr schlecht gealtete große Zitate von Männern, die gedacht hätten, sie haben es drauf. Und es
alles narzisstische Klappspaten.
Wohl wahr. Und wo wir aber hinsteuern, das wird echt interessant werden, weil was zusammenklappen wird, mit Sicherheit ist erstmal diese große Blase, das ist definitiv.
Ja, die wird es zerreißen, wie alle Blasen. Das
wird es mal hart
jetzt realisieren halt alle, okay, ich installiere mir eine KI ins Unternehmen, aber völlig überraschend funktionieren meine Workflows, die vorher schon scheiße waren.
Immer noch scheiße.
Ja, oder gar nicht.
Was ich auch sage, und das ist auch leider auch, kommt nicht an, man schmeißt da heute auch jetzt, dieses Buzzword KI ist ja krass. Also inzwischen kriegst du keinen Toaster mehr ohne KI. Ich müsste über meinen Toaster doch machen. Nein, aber anderes Thema. Nein, und der Punkt ist der, wenn du aber als Unternehmen heutzutage wirklich, wirklich, wirklich mit KI weit vorne sein möchtest, dann hilft es nicht, wenn du dir sagst, ich nehme mal einfach ein Abo bei Microsoft oder bei ChatGPT oder bei Claude.
Ja.
Nein, du musst deine Assets mit teurem Geld und Grafikkarten und Spezialwissen in ein eigenes Modell gießen.
Ja.
Und dann kann das Ding was Neues für dich generieren. Nur zu hoffen, dass irgendeine externe KI ums Eck kommt und dann dein Leben rettet, no.
Es geht ja schon damit los, dass du deine ganzen Firmendaten in diese KI reinkippst, die ja gerade alle in den USA stehen, so ungefähr.
Richtig.
Willst du das überhaupt? Und wie du sagst, also was für ein Problem wir haben, ist diese Rechenleistung aller KI-Rechenzentren der Welt, die liegt irgendwo im Exaflop-Bereich. Ja? Da verbrauchen die aber Unmengen an Strom. Ne? Ich habe mal auch nebenbei recherchiert, es sieht so aus, also im Vergleich ein menschliches Gehirn hat 86 Milliarden Neuronen, Pi mal Daumen und 100 Billionen Synapsen. Und eine geschätzte Leistung, ganz genau weiß man nicht, von einem Exaflop bei einem Stromverbrauch von 20 Watt.
Ja.
So, und die globalen AI-Cluster, bliblablub, haben Dutzende Exaflops, aber verbrauchen Strom im Gigawatt-Bereich. Ne? Also aktuelle Schätzungen aus diesem Jahr sagen, alle AI-Rechenzentren verbrauchen im Moment 68 Gigawatt.
Das klingt sehr ökologisch.
Also auch wenn ich für meine Firma, wir haben ja gerade über die Modelltiefe gesprochen, jetzt hier mit diesem 13B oder was, und oder wenn du deine Firma also mit diesen Modellen betreiben willst, erstens, es gibt noch keine Lösung fürs Halluzinieren, egal wie.
Richtig.
So,
richtig.
Und dann das Zweite ist, wie kriegst du so viel Rechenleistung lokal hin, dass du deine Daten nicht irgendwo ins weltweite Netz schleuderst? Mit einem vernünftigen Stromverbrauch, dass du es dir leisten kannst, dass das Ganze am Ende sich rechnet, das ist noch nicht gelöst, weil wir in den Kinderschuhen stecken.
Richtig,
ja. Und das Silikon ist tatsächlich zu ineffizient. Das menschliche Gehirn ist Millionen Jahre, Gehirne allgemein sind ewige Evolution.
Naja.
Und das holen wir jetzt nicht in 20 Jahren KI-Hype auf. Oder so lange haben wir noch keinen KI-Hype.
Nee, noch nicht mal. Wir haben es noch nicht.
Wir haben noch nicht mal ein halbes Jahrzehnt. Ja.
Ja.
Also und drum, es wird unterstützen, es wird schon einige Sachen besser machen, es wird, weiß ich nicht, Leuten wie jungen Codern das Leben schwer machen, weil sie halt solche Sachen abliefern, vermute ich mal, aber
es ist tatsächlich halt ein Tool, es ist ein Werkzeug, so ähnlich wie die Dampfmaschine oder halt der Computer damals rausgekommen ist, und so wird es auch bleiben. Ich vermute auch, der günstige Preis, was KI jetzt ist, der wird auch verschwinden. Es wird halt
scheiß teuer werden.
Es wird halt extrem teuer werden. Weil
das haben wir doch immer gesehen. Siehe Netflix 2014 in Deutschland.
Richtig.
Für 10 Euro im Monat hast du alles gehabt. Ja, jetzt kostet das große Abo schon 30 Euro im Monat. Und wenn du alles haben willst, musst du noch 7 andere Sachen abonnieren.
Und inzwischen haben wir so viele Streaming-Dienste am Start, dass du im Monat wahrscheinlich bei locker über 100, 150 Euro landest.
Was kein Mensch hat.
Damit du halt alles in Full Quality kriegen kannst.
Und so wird es mit KI auch werden. Jetzt, ich meine, es ist zum Beispiel, Anthropic hat jetzt schon für Claude, für die Ankopplung von OpenClaw ein eigenes Abo geschaffen, weil sie sagen, ist nicht mehr in unserem Standard-Abo mit drin, musst du nochmal extra lönen. Weil die Anfragen halt so viele sind und sie Geld machen wollen.
Richtig.
Ich sehe es auch mit OpenRouter, die sind ja noch vergleichsweise günstig. Ich lade einmal im Monat so $15 auf. Die reichen keine 4 Wochen mit ein bisschen Dialog mit meiner Installation. Ja. Darum habe ich ja auch das lokale Modell jetzt mit dazu.
Ne? Auch der Peter Steiner, der zum Beispiel da Claude, der hat gesagt, das war ganz interessant, da gibt es auch bei uns dann im Podcast verlinkt, ein gutes Interview in Deutsch von der ZIP, wo endlich mal auch Anchormans, also Nachrichtensprecher, vernünftig gute Fragen stellen können. Da können sich unsere deutschen Nachrichtensprecher mal ein Scheibchen davon abschneiden. Ja,
oder ihre Scriptwriter.
Ja, wer auch immer. Auf jeden Fall hat er auch erzählt, dass er den kompletten Open Claw hat er ja diktiert. Er hat gesagt, meine Finger sind zu wertvoll, dass ich damit Code schreibe.
Ja.
Und hat er komplett das in Anthropic, in OpenAI und so weiter rein diktiert, bis am Schluss der Code dagestanden ist. Und er hat so viel mit den Modellen geredet, er hat gesagt, dass er sogar heiser geworden ist. Ja, irgendwann mal hat er die Stimme verloren. Krass. Und er hat halt pro Tag auch mehrere hunderte von Euro verbrannt an Tokens, um das halt alles hinzubekommen. Also man muss sich auch gewahr sein, dass wenn man die Dinge wirklich extrem intensiv nutzt, dann das ist es auch kein Spaß.
Geld, ja. Also meine 15 Dollar im Monat sind wirklich auch auf Sparflamme. Ich benutze das sehr bewusst, weil die könntest du auch in ein paar Minuten durchballern. Ne?
Ja.
Vor allem, ich habe am Anfang das Modell nicht auf Haiku gestellt gehabt, sondern einfach Auto. Und Alter, meine ersten 10 Euro waren sofort weg. Nur deswegen. Ja. Das war einfach so zipp.
Und weg.
Und weg. Und ich so, fuck.
Naja, das ist, übrigens, wer jetzt, erst jetzt eingeschaltet hat, wir sind hier der neue AI-Podcast. Der Marco, die KI und Nico, die KI. Ja. Ja. Zusammen die Markianico.
Egal, das müssen wir so heißen wir.
Naja, also es ist halt echt etwas, was uns die ganze Zeit hier auch umtreibt. Also das ist gerade in der ganzen Welt, wie sie allgemein wirr ist.
Ja.
Und was auch sehr interessant ist, wir hatten jetzt gerade eine erfolgreiche Mondumrundung. So, ja. Grüße gehen raus an die Artemis 2 Crew.
Ja.
Die ein sehr awkwardiges Telefonat mit ihrem Präsidenten hatten. Ultra schlimm, bitte nicht anschauen.
Ich habe es mir nicht angeschaut.
Es war,
also, ich wollte es gar nicht sehen.
Echt, unglaublich. Und Kudos an die Jungs von, wer ist dahinter? Ferrero, die ein Nutella-Glas
Nutella.
Durch die Büchse haben schweben lassen.
Ja, das war ja mal Deluxe Product Placement.
Also das war auch ganz weit vorne. Der Punkt ist nur der, wir befinden uns ja jetzt hier im Jahre 2026 Anno Domini des Herrn und wir sind wieder genauso weit weg von ich glaube, was ich sehe, wie vor 100 Jahren.
Ja. Wobei das Internet momentan voll ist mit Fotos von einem Landeplatz von Apollo 11 und Co., von jetzt gemachten Fotos auch von der Artemis-Crew und auch davor unzählige andere Sonnen aus China, Indien, Japan, was weiß ich. Sie waren völlig überraschend wirklich da oben.
Wir sind eigentlich wieder so weit, dass wir auf dem Mond landen wollen und dort bleiben wollen. Wir bauen 100 Meter hohe Raketen wieder und schicken da die Leute so weit weg von der Erde wie noch nie zuvor.
Über 400.000 Kilometer, ne?
Und wir haben so viele Flat-Earthler wie noch nie zuvor.
Ja.
Und Leute, die sagen, ja, die haben wieder alles gestaged und das ist alles nicht real. Aber
soll ich dir was sagen? Wir haben ja gestern Wahl gehabt in Ungarn und die haben ja den Weg zurück ein Stück weit. Es ist immer noch eine rechte Regierung, aber keine Viktor Orban-Regierung mehr. Sie haben ein Stück einen Weg zurück nach Europa gefunden. Jetzt hoffen wir mal, dass der Wahnsinn nach 16 Jahren da ein bisschen aufhört.
Na gut, also es ist sehr gut, dass J.D. Vance vorbeikommt. Ja.
Den schicken wir überall hin.
Den schicken wir überall hin.
Fährt zum Papst, stirbt. Iran, Friedensverhandlungen gehen in die Hose. Fährt nach Ungarn, um die Wahl von Orban zu sichern, geht in die Hose. Wo schicken wir ihn hin, um zu failen? Ja?
Also der ist wirklich gut. Ja. Also wenn man genau das Gegenteil erreichen möchte, schickt man ihn hin. Ja.
Ja,
das ist echt ganz weit vorne, ja. Und wir sind halt in gerade in dieser Zeit, wo KI und alles jetzt ist, mittendrin in der ganz allgemeinen Wahnsinn, wie die Welt gerade ist, es ist ein Fest, ja.
Ja.
Also eigentlich am schönsten wäre es zu erleben, wenn wir alle jetzt hier auf einer Insel hocken würden, komplett autark, autonom und hätten so viel Kohle, dass wir uns keine Gedanken machen müssten, dann könnte man wahrscheinlich dem ganzen Scheiß richtig zuschauen.
Oh nee, aber das Leben ist leider real.
Und wir hocken aber leider mittendrin statt nur dabei.
Und ein Lichtblick sind unsere Podcasts, unsere gelegentlich, wenn der reale Alltag ist. Podcasts
und unsere treuen Fans, die uns nach wie vor fleißig klicken und
anhören. Ja. Wir haben schon wieder Milliarden aus Werbeeinnahmen und tun hier natürlich noch künstlich rumjammern.
Richtig. Aber um noch ein bisschen weiterzumachen mit Product Placement.
Wir machen Product Placement. Wir haben ja schon von meinem NAS mit OpenClaw gesprochen.
Richtig.
Ich habe letzten Herbst, und eigentlich wollten wir eigentlich schon im Oktober drüber sinnieren, habe ich nach 13 Jahre, von Synology auf Ugreen gewechselt mit meinem NAS. Ja, und erstmal ist ja NAS nur einfach so ein Home-Storage-System. Was war der Hintergrund? Ich habe mir 2019 ein Synology DS7 18 Plus gekauft. Ist ein Celeron-basiertes NAS, also ein x86-Prozessor mit 4 Kernen. Hat okay Leistung, auch heute noch.
Jo.
Und was hat mich bewogen, dazu jetzt zu wechseln? Weil Synology für mich ehrlicherweise sehr überraschend gesagt hat, so jetzt mit DSM, das ist ihr Betriebssystem, 7.3, das ist das Letzte, danach gibt es keine Updates mehr. Was völlig ohne Grund ist aus meiner Sicht, weil der Celeron-Prozessor einfach featuremäßig, sie setzen seinen Nachfolger bis heute in ihr NAS-System ein, der einfach nur ein bisschen schneller ist. Der hat nicht mehr, also der hat keine anderen Befehlscode irgendwie integriert, nichts. Das ist einfach willkürlich, was mich halt echt anreutet. Und dann kommt halt der nächste Punkt, dann dachte ich mir, okay, installiere ich halt, es gibt TrueNAS, also so Linux-Distributionen, wo du dein Hardware halt zum NAS hernehmen kannst. Dass ich sowas drauf knall, ja, bei Synology aus der Hölle, sage ich dir. Kannst du, also, ist eine Katastrophe. Ist also nicht so, dass ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Ne? Und das hat mich alles sehr angereutet. Und vor ungefähr 2 Jahren kam Ugreen auf den NAS-Markt, ein chinesischer Hersteller.
Jo.
Und bieten technisch echt tolle Systeme an. Also gleicher Preis wie Synology, aber du kriegst halt einfach sehr viel mehr geboten. Ne? Also ich habe jetzt die Ugreen DXP 4800 Plus gekauft. Die kostet genauso viel wie jetzt ein aktuelles DS7 26 Plus, so 500-600 €.
Ja.
Aber der Unterschied ist halt, du kriegst anstatt ein 2-Bay NAS ein 4-Bay NAS. Mhm. Anstatt einem nicht ganz so schnellen Celeron steckt schon ein Pentium Gold drin, der hat schon einen Performance-Kern. Das merkst du im Alltag. Du hast 2 SSD-Slots drin. Du kannst den RAM erweitern. Es sind 2 Speicherbänke frei mit Notebook-RAM, also nichts Besonderes.
Oh, heutzutage schon.
Ja, heute
ist. Weil das wahrscheinlich dein RAM mehr wert ist, wie das Ganze NAS.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe einmal nachgeguckt. Ich habe die 32 GB RAM, die drinstecken, für 100 € gekauft als Warehouse-Deal bei Amazon. Und der Neupreis wäre irgendwie 130 gewesen damals.
Ja.
Mittlerweile kosten sie 300. Und das ist Notebook-RAM. Der normale RAM, der geht noch mal ganz anders durch die Decke, weil der ist auch in Servern drin. Ja. Kannst du nicht ausdenken. Auf jeden Fall, das bieten sie alles. Dann bieten sie moderne Netzwerkschnittstellen an. Das Ding hat eingebaut 2,5 und 10 Gig, was auch schon sehr geil ist. Ein vernünftiger Lüfter ist drin. Total hochwertig verarbeitet. Brauchen sie nicht hinter Synology verstecken. Stabiles Metallgehäuse, super Lüfter, leiser von Werk ab. Im Synology damals war ein relativ lauter Lüfter, den ich dann gegen Noctua getauscht hatte. Mhm. Und jetzt kommt nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt, was ja Synology auch angefangen hat. Sie haben jetzt jahrelang, die letzten 2 Jahre, andere Festplatten blockiert von anderen Herstellern. Du konntest nur original Synology-Platten kaufen. Und das sind keine original Synology-Platten. Das sind
auch WD-Platten wahrscheinlich.
Das sind WD oder Seagate, die kaufen die selber ein, unterziehen die irgendeinem Qualitätsprozess und der rechtfertigt das dann.
Oh ja, der Qualitätsprozess, ganz wichtig. Ja,
dass die Dinger teurer sind und ein Synology-Logo draufklebt.
Und ich muss halt sagen, also im
ganz Profi kurz, ich muss da noch zu Ende haten.
Ja.
Sie haben auch mittlerweile gemerkt, die Idee ist scheiße, weil da, wo ich dann mein Ugreen schon bestellt hatte, haben sie dann mit einem Update verkündet, ja, wir lassen jetzt doch wieder alle Festplatten zu.
Ich wollte gerade sagen, weil im Profisegment ist das ja gang und gäbe.
Ja, ja, aber wir reden von Heimanwender-NAS-System.
Ich meine, bei NetApp oder IBM oder wie
heißt das? Ja, das weiß ich auch.
Die ziehen dich ja da auch maximal über den
Aber dafür den Tisch. Hast du halt auch super Service
und garantiert. Für den Arsch hast du da. Die verkaufen ja halt auch irgendwie den letzten Synology, Seagate oder WD-Platte.
Ja, es gibt ja nicht mehr so viele Festplattenhersteller. Toshiba, Seagate, Western Digital.
That's it, oder?
Und HGST, Hitachi, irgendwas, Group, Storage, Technology, okay. Irgendwas, scheiß Dreck.
Ja.
Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht auch sogar Toshiba ist, weiß ich nicht.
Und wo sind wir jetzt? 12 Terabyte, 24?
32.
32.
Das ist das Größte, was du gerade kriegst.
Die SSDs kommen bei 12, oder?
Es kommt drauf an, im Consumer-Markt bei 8 gerade. Und dann gibt es aber auch Profi-SSD zu Mondpreisen, die haben viel mehr. Da kannst du dann recht hart nach oben skalieren. Aber die haben dann auch Preise jenseits von allem.
Ja, das sind ja die Storage-Systeme sind ja so Rails.
Und das sind dann auch keine SSDs mehr so im Sinne, wie wir sie kennen von normalen PCs, sondern so richtige Karten, richtig groß.
Ja, das
hat genau. Auf jeden Fall, was halt auch bei Synology bleibt, ist das Geschmäckle. Jetzt sind sie zwar zurückgerubert, aber ich frage mich halt auch, wie lange.
Ja, also das ist ja das Problem, finde ich, überall bei diesen ganzen Firmen gerade, die wollen ja keine Kundenbindung mehr, die sehen dich jetzt nicht als Partner mehr, sondern
als Ausschröpfobjekt.
Genau, die wollen dich einfach nur melken. Ja,
so, und da kommt jetzt Ugreen mit einem neuen NAS-System und jetzt kommen wir zu den Erfahrungen, die sind vielleicht wichtig. Also Leistung, Verarbeitung, Kühlung, top-notch.
Ja.
Schön leise, alles State of the Art. Auch dieser Pentium Gold, der hat richtig Bums für den Alltag.
Okay, super.
Ist richtig geil. Ne? Also hätte ich nicht erwartet mit einem Pentium Gold. Das war für mich so ein Low-Budget-Prozessor, aber im NAS skaliert der richtig gut.
Cool.
Es gibt mittlerweile auch eine Pro-Version, da ist dann Core i3 drin schon.
Okay.
Und der unterscheidet sich von dem Pentium Gold tatsächlich nur durch einen weiteren P-Kern. Ich habe einen P-Kern und der kleine Core i3 hat zwei P-Kerne und dann halt vier E-Kerne, also Power and Efficiency.
Ja.
So, und jetzt kommen wir aber auch zu den anderen wichtigen Punkten. Als Betriebssystem hat Ugreen was eigenes, UGOS. Ist aber ein Linux-Derivat, was sie halt für ihr NAS angepasst haben. Es kommt jeden Monat ein Update. Jeden Monat gibt es auch neue Funktionen, weil sie halt noch ein Newcomer sind. Also du hast bei weitem noch nicht die Tools drin wie bei einem Synology. Mhm. Aber jetzt kommt der harte Punkt für mich so. Ich habe Docker-Container laufen, VM.
OpenClaw läuft drauf.
Ja. OpenClaw läuft drauf. Ich habe eine Video-Surveillance für eine Reolink-Kamera, wenn ich mal irgendwie im Wohnzimmer sehen will, was der Kleine treibt. Na, wenn ich nur schnell zum Müll runtergehe oder so ein Schmarrn. Und meine größte Angst war, weil ich so lange im Synology-Universum war, büßt du funktional was ein?
Ja.
Soll ich dir was sagen? Ein Scheißdreck. Also wenn das Betriebssystem nicht passt, wie läuft es bei Ugreen? In dem Ding ist eine 128 Gigabyte SSD, die kannst du ausbauen, machst dir einmal, beziehungsweise mittlerweile musst du nicht mal mehr das machen, du kannst da einfach von Anfang an Proxmox oder TrueNAS draufknallen,
okay,
und umgehst komplettes chinesische Betriebssystem, wenn dir das suspicious, ja, ist. Ich habe mich aber voll schlau gelesen, es gibt keine Auffälligkeiten mit UGOS, dass das irgendwie großartig, ja, nach Hause telefoniert oder deine Daten nach China schiebt, das machen sie nicht, Halleluja.
Sehr gut.
Und du musst das nicht benutzen, du kannst gleich, wie gesagt, TrueNAS, Proxmox, was auch immer draufknallen oder einfach Ubuntu, weil es ist im Prinzip, ja, ein kleiner PC. So, und das ist schon geil, und das ist halt auch die Lebensversicherung bei der Kiste jetzt für mich, wenn die dann halt auch irgendwann mal 5, 6 Jahren keine Updates mehr kriegen sollte.
Ja, das ist genau, wo ich vorhin erzählt habe, ja, ja, das ist dieser Open-Source-Gedanke,
ja,
der rettet halt deine Hardware über die nächsten Jahrzehnte hinweg,
ja, ja,
weil man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt Dinge, die musst du nicht alle Jahre neu kaufen, ja.
Nein, so NAS ist eigentlich was 10 Jahre laufen muss.
Ja.
Ganz nüchtern.
Weil, ich meine, du hast, wie viel Terabyte an Kapazität hast du da drin jetzt gespiegelt?
48.
Ja, also das braucht auch noch 2, 3 Nächstes Produkt, Schnitt, Drohnenvideos.
Bis es voll ist.
4K, Ultra HD,
ja,
sonst was.
Oh mein Gott, Nico, welches tolle Produkt willst du uns heute anpreisen? Doch nicht etwa eine Drohne von DJI?
Marco, wie kommst du darauf?
Ja, na, das ist Nico, eine, ich hab da so ein Näschen.
Jo, wir haben spontan beide uns das gleiche Produkt zugelegt.
Ne, du hast mich schon inspiriert, muss man schon sagen. Du warst zuerst dran und,
ja,
du hast es mir gezeigt. Und, ja, tatsächlich, da hast du mich mal direkt gecatcht. Ich habe dann, wie es in der Hand hatte,
guten Pitch gemacht.
Genau, ja, habe ich gleich bestellt. Ne? Aber hau raus, du hast,
genau,
entdeckt.
Wir haben zwei unterschiedliche Varianten. Der Marco hat die FPV-Variante und ich habe die mit Controller.
Ja.
Wir reden hier von der DJI Neo
2.
Genau. Und was ist der große Unterschied zwischen der 1er und der 2er? Im Prinzip, die Neo ist so, sag ich mal, ein Handteller groß.
Ja.
Einen männlichen Handteller.
Ja.
Ja. Großen,
sehr leicht, nur 150 Gramm.
Richtig, Drohne von DJI. Und die ist sehr nah an dem Peak perfekt, was ich persönlich an Drohne haben möchte. Weil ich hatte vorher eine Mavic Mini, die fand ich schon ganz nice, weil die halt sehr kompakt war und mit dem Handy und einem Controller zusammen eigentlich recht schön zu fliegen war. Ich bin kein super Experte Drohnenpilot. Ich schraube mir die Dinge auch nicht aus Einzelteilen, Carbon zusammen. Ich mache kein FPV-Racing. Ich bin, ja, nicht super irgendwie drin. Ich will eigentlich einen Selfie-Stick haben, der ein bisschen um mich rumfliegt. Ja. Und mein Traum war immer schon gewesen, eigentlich das Ding aus der Hosentasche zu nehmen, in die Luft zu schmeißen. Es macht ein paar nette Fotos, kommt wieder zurück und ist fertig. Da sind wir noch nicht ganz dran, aber schon fast. Also die DJI Mavic, DJI Neo 2 hat mit ihren Sensorik und der Onboard, ich würde jetzt nicht KI sagen wollen, aber zumindest diese Objektverfolgung und Avoidance von Hindernissen, ist die halt echt ganz weit vorne. Also du kannst dir wirklich ohne Handy mit dem kleinen OLED-Display, was hier drauf ist, kannst du die halt ein paar Settings durchklicken.
Ja.
Kannst sagen, hey, folg mir, bleib vorne, bleib hinten. Links und rechts, du hast diese Telekinese-Modus, das heißt, er erkennt Handgesten, mit der du das Ding halt dann quasi noch ein bisschen grob ausrichten kannst und dann kannst du halt zum Beispiel mit dem Rad losfahren, loswandern, Schlitten fahren, sonst was. Ich habe das meinen Kindern in die Hand gedrückt beim Schlittenfahren. Ja. Die sind den Berg hochgestiefelt, haben die aus der Hand gestartet, sind runtergefahren, die Drohne ist hinterhergefahren und am Schluss haben sie in der Hand wieder aufgefahren.
Ja.
Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.
Das ist so geil gemacht. Du brauchst weder ein Handy im Prinzip noch eine Fernbedienung oder die VPF-Brille, gar nichts. Weil, wie Nico sagt, sie ist total leicht bedienbar über das OLED-Display und drei Tasten. Und sie haben es wirklich smart durchdacht.
Ja, absolut.
Du kannst da alles Wichtige einstellen. Dann hat sie einen Haufen cooler Funktionen wie ein 360
so um dich rum.
Die wissen halt schon, welche epischen Shots du machen kannst,
ja,
damit es cool ausschaut.
Und wie es cool ausschaut. Die Kamera ist bei Daylight ganz gut.
Ja.
Wenn es langsam dunkel wird, fängt sie das Grieseln an. Also richtig, das ist der eine der wenigen Punkte, wo ich sage, da wünsche ich mir mehr in Zukunft.
Also ich meine,
aber man muss halt sagen, die kostet halt 239 Euro.
Das ist das nächste auch noch. Aber ich muss auch sagen, also klar, also bevor wir gleich wieder ins weiter Loben gehen, Dinge, die ich persönlich mir für die Version 3 wünschen würde.
Ja.
Erstens mal wasserdicht.
Ja.
Also es gibt schon Drohnen, die können unter der Eisdecke entlang schrabbern und drücken sich dann wieder aus dem Wasser raus. Das heißt, man kann Drohnen auch wasserdicht machen.
Ja.
Zweitens, das ist einigen schon passiert, der Akku ist jetzt relativ sperrig zum Wechseln.
Ja.
Und wenn das Ding irgendwo crasht, fliegt der Akku raus und dann kannst du sie auch nicht mehr tracken.
Ja. Ja.
Also da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, dass der Akku da ein bisschen besser drin ist. Ja.
Und länger hält. Mir sind die Flugzeiten
15
zu kurz.
Minuten, genau.
Ein bisschen länger. Jetzt im Winter keine 10 Minuten. Ja. Eher 5 bis 7.
Das ist das Dritte. Und das Vierte, was man da noch verbessern kann, ist, und da sind wir bei der Kameraqualität, Low Light sollte noch mal besser werden. Bei
ein
der,
ganzes
bei der
Eck, ja.
Aber, und das habe ich jetzt auch schon gesehen, was die Zukunft bringt. Und zwar hat DJI die
Avatar 360.
360 rausgebracht, die habe ich mir auch angeschaut. Alter, hat die einen riesen Klopper an Kamera vor sich. Ja,
und zwei 1 Zoll-Sensoren.
Ein Zoll, und zwar mit 360 Grad.
Ja.
Und da, glaube ich, geht die Reise auch hin.
Ja.
Also die Nuvi 2, wahrscheinlich dann irgendwie 3 Versionen dann, nicht mehr mit Gimbal, sondern vielleicht als Nuvi 360. Ja.
Ja.
Wird sich vom Namen her auch anbieten.
Ja, Neo 360.
Neo 360, ich muss mir gleich die Domäne sichern. und dann hast du halt eine 360-Kamera, wo du dann auch sagen kannst, cool, ich kann mir danach den Bildausschnitt sogar noch frei auswählen, wo ich gerade hingucke.
Ja.
Das wird wahrscheinlich sogar noch eher werden, als wie das dann
ja, die Avatar 360 kommt. Ist echt krass und die ist auch relativ erreichbar mit 430 Euro. Tatsächlich, ne? Also, und ich habe mir auch schon erste Videos angeschaut und gedacht, ja, die ist krass. Aber die Neo 2 finde ich halt, also es gab ja schon eine Neo, die kam auch nicht so gut am Markt.
Ja.
Ne? Und die Neo 2 hat vieles verässert. Also die hat einen Zweiachs-Gimbal, das ist schon mal gut. Also sie kann links, rechts, rauf, runter ausgleichen und die Aufnahmen sind sehr stabil.
Ja.
Dann hat sie LiDAR, das hatte die erste Variante auch nicht. Das heißt, nach vorne kann sie relativ gut Hindernisse erkennen und weicht den auch aus. Dann hat sie auch zwei kleine 360-Grad-Kameras integriert, die du jetzt nicht anzapfen kannst. Die sind halt für die Obstacle Avoidance.
Richtig,
also, dass sie halt nicht irgendwo ranscheppert in Hinderniserkennung auf Deutsch. Ne?
Ja.
Und das macht sie schon alles recht nice. Die einzigen zwei Punkte, die mich gerade wirklich nerven, sind Low-Light-Kameraqualität und Akkulaufzeit.
Ja, was ich auch gleich ausprobiert habe, wie ich die gerade mir frisch zu meinem Geburtstag geshoppt habe, hatten wir gerade passend dazu eine Ballonfahrt.
Ja.
Und da war das ein guter Zeitpunkt, auch die gleich einzusetzen. Und mein Fehler, aber gut, ich bin dann, der Ballon ist gelandet und ich habe mir gedacht, jetzt machst du so einen epischen Shot um mich rum, ne? Und habe den 360-Grad-Modus gemacht und da kannst du einstellen, 2 Meter, 5 Meter, 10 Meter oder was auch immer, ja. Und ich habe gedacht, das ist die Höhe. Aber es ist
der Abstand zu dir.
Genau, es ist der Radius.
Ja.
Und wie wir alle wissen, Radius und Durchmesser verdoppeln sich. Und ich stelle das Ding so ein, dann schießt die von mir weg 10 Meter und ich so, okay, und jetzt? Und dann gibt die ja richtig Gas, ja.
Ja.
Und da rechts stand halt ein LKW und die ist halt seitlich mit voller Schmackes in diesen LKW reingerauscht, ja. Und ich so, ouch, das war meine neue Drohne, hat schon mal die ersten Battle Marks sich geholt.
Ja.
Sie hat es überlebt. Aber mit der Obstacle Avoidance seitlich ist es halt dann noch nicht so ganz weit.
Ja, aber auch frontal. Also ich habe meine
frontal
auch ganz frisch gehabt. Naja, nicht ganz. Ich habe meine ganz frisch gehabt und habe sie meinen kleinen Sohn hinterher fliegen lassen, wie der rumgetobt ist. Und er fand das natürlich voll lustig, sich von der Drohne jagen zu lassen. Und ist dann zwischen zwei Betonsäulen so mit einem Meter Abstand durch. Und die Aufnahme dazu ist geil, weil du siehst noch, wie die Drohne sauber einschwenkt zwischen die beiden Säulen.
und dass ich so noch eine Säule näher komme, auf der Arme vorbei. Und seitdem habe ich den Macke im Gimbal. Und das, obwohl es frontal war, im Leader-Bereich, da hat sie dann auch kurz versagt. Aber ich finde die trotzdem schon sehr, sehr stark gemacht. Da steckt ja Rechenleistung dahinter, das alles. Ja, also das macht die GI schon krass.
Ich bin wirklich da begeistert. Also wie gesagt, also da sieht man
auch sie ist auch recht robust und es gibt ja Unmengen an Zubehör. Also was ich habe, ist für meine mittlerweile anzuklippen, also du kannst an dem Rahmen um die Rotoren sind nicht frei, die sind von einem Käfig umgeben, damit halt nicht die Rotorblätter gleich brechen. Wenn man will, kann man auch einen Teil des Käfigs abnehmen, dann fliegt sie ein bisschen länger, aber es macht keinen Unterschied in meiner Wahrnehmung. Und auf jeden Fall daran, dafür habe ich mir besorgt, so Schaumstoff-Stands, dass sie nicht direkt auf dem Bauch aufliegt, sondern da sind dann Füße dran und vor allem die sind schwimmfähig. Das heißt, wenn ich mal doch im Wasser landen sollte, dann geht sie zumindest nicht unter und ich kann sie noch rausfischen. Sie ist dann zwar trotzdem im Arsch, aber dafür habe ich DJI Care, aber ich kann sie halt noch aus dem See fischen, wenn das mal passieren sollte, weil wir haben hier einen See in der Nähe und da fliege ich auch manchmal und deswegen.
Ich habe meine erste Runde damals bei einem Mavic Mini auch gleich mal in den See gekillt und bin dann, meine Kinder erinnern sich immer noch, wie ich dann sprintend in den See reingejoggt bin, um meine Drohne zu retten.
Ja.
Und das ist halt noch so eine Sache, was man sich dann wünscht für die Version 3, 160 Grad. Die dann kommen wird. Aber sonst ist das Ding fast schon ein ziemlich perfektes Teil, muss man
ja,
sagen.
Ja, ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ne?
Ich möchte ausprobieren, ich habe auch noch die Mikrofone von DJI hier, das kann man auch man noch dann koppeln, dass wenn man dann unterwegs ist, sich dann auch noch quasi unterhalten kann und das Ganze in der Aufnahme mit landet. Das wird bestimmt auch noch interessant. Das heißt, unser nächster Podcast, den werden wir wahrscheinlich einfach mit einer Drohne
aufzeichnen. Und filmen uns dabei, wie sie hier im Raum schippt. Aber mit der Laufzeit wird es ein sehr kurzer Podcast.
Der 10-Minuten-Podcast.
Ja, der 10-Minuten-Podcast. Und damit, glaube ich, sind wir für heute ganz gut durch.
Also ja, wir haben alle unsere Themen geplagt. Ja. Wir haben uns gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ja, eure Lauscher sind bespaßt. Bleibt uns treu.
Richtig, habt euch wohl. Noch alles Gute.
Ja.
Ich versuche jetzt hier nochmal ein Outro hinzuklickern.
Outro.
Das wird wahrscheinlich ein ziemliches Drama werden, so wie ich mich da kenne, weil ich es alle 5 Jahre nicht gemacht habe.
Ja, wir kriegen das hin. Ja,
aber also ich bin dran. Ich bin dran.
Kauft Ugreen und DJI.
Oh Gott.
Kauft Ugreen und DJI.
Ja.
Oder auch nicht. Die kommen nämlich aus China. Müsst ihr euch überlegen. Tschüss.
Macht's gut. Bis bald.
Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.